dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer angemessener Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Statt vollkommen müsste man eigentlich wörtlich übersetzen, das, was aufs Ziel ausgerichtet, Telos steckt drin, das aufs Ziel ausgerichtet ist, also auf die Ewigkeit und auf die Wiederkunft Jesu. Die Gnadengaben im Dienst der Gemeinde, da noch einen Vers davon. Denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Also eine Ermahnung zur Demut. Wir beten. Von deiner Gnade, Herr, leben wir. Und was wir haben, kommt von dir. Drum sagen wir dir Dank und Preis. Tritt segnend ein in unseren Kreis. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben eben einen Teil von Luthers Glaubenslied gesungen, entstanden 2 Jahre nach dem Reichstag von Worms, bei dem Luther seine Schriften widerrufen sollte. Durch das Bekenntnis Luthers zur Reformation und zu seinen Schriften endete mit den Worten, die Sie sicher kennen. Luther sagte: Ich bin an mein Gewissen und an das Wort Gottes gebunden. Ich kann und will daher nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. 2 Jahre später, 1523, entstand das Lied Nun freut euch, lieben Christengemein. Und erst 1529, also 6 Jahre später, hat Luther das bekanntere Lied gedichtet, Ein Fest ist Burg ist unser Gott. Und das eben gesungene Lied stand dann im ersten evangelischen Gesangbuch, das Luther herausgegeben hat. Das Thema der Predigt, der neue Gottesdienst. Der neue Gottesdienst vollzieht sich in einem Ja zum Wort Gottes und einem Nein zu den Ansprüchen des jeweiligen Zeitgeistes. Das Wort Gottesdienst hat eine Doppelbedeutung. Das lernt man meist im Konfirmandenunterricht schon. Gott dient uns und wir dienen Gott. Und die Reihenfolge muss so bleiben. Erst dient Gott uns und dann können wir mit unserer schwachen Kraft eine Antwort geben. Um diesen zweiten Gedanken, wir dürfen Gott dienen, geht es uns heute Morgen besonders. Gottesdienst als Hingabe und Dank. Zuerst kommt von Gott die Gabe und dann für uns die Aufgabe, der Dienst. Der Römerbrief ist ein Lehrbrief, ein Lehrschreiben. Oder man kann auch sagen, ist reinste Dogmatik. In der Theologie muss man da verschiedene Fächer studieren, Kirchengeschichte und die Sprachen und dann die praktische Theologie, die Predigtlehre. Und ein Hauptteil des Studiums widmet man der Frage, was ist eigentlich unsere Lehre nach der Bibel für uns Christen? Dogmatik. Dieser Brief und diese Einleitung muss ich Ihnen sagen, dann werden Sie es besser verstehen, warum er so schreibt. Der Brief wurde in Korinth geschrieben, wahrscheinlich 55 nach Christi Geburt. Also wenn wir davon ausgehen, dass Jesus im April des Jahres 30 gekreuzigt wurde, dann waren es ja über gut 20 Jahre, wo der Apostel Paulus schon Briefe schrieb. Und da war das alles noch ganz frisch, das Ereignis. Und Paulus hatte Jesus persönlich nicht mehr kennengelernt, aber er hat sich ja erkundigt. Petrus zum Beispiel, der Jünger und Johannes, die er noch kennengelernt hat, die haben ihm das alles mitgeteilt. Also im Jahr 55 nach Christi Geburt wurde der Brief geschrieben an die Gemeinde in Rom, die nicht von Paulus gegründet wurde. Er hatte einen weiten Bogen gemacht in seinen Missionspreisen durch die ganze heutige Türkei, durch Griechenland bis hinauf in das frühere Jugoslawien. Dann wieder zurück nach Jerusalem und er hat viele Gemeinden gegründet und dann hat er für sich das so gesehen, da ist jetzt mein Auftrag beendet, jetzt muss ich noch Neuland machen. Und er war ja so fasziniert und auch so erfüllt von seinem Auftrag, dass er nicht anders konnte. Und er wollte, deshalb hat er an die Römer geschrieben, nach Spanien reisen und dort die Botschaft von Jesus weitersagen. Und da brauchte er einen Stützpunkt, sozusagen eine Gemeinde, die hinter ihm stand, ihn auch dort ausgesandt hätte. Und das ist wohl nicht mehr wahr geworden. Aber das ganze Römerbrief atmet diesen Geist. Ich muss das weitersagen. Deshalb musste er die Gemeinde über den gesamten Inhalt des Glaubens in Kenntnis setzen. Die Gemeinde dort sollte hören und tun und dann weitersagen. Dasselbe gilt ja auch uns heute. Hören und weitersagen. Mission vor der Haustür und weiter weg von uns. Der Brief an die Gemeinde in Rom hat eine klare Gliederung. Drei Teile sind zu erkennen. Und er gibt Auskunft, wie wir erlöst und versöhnt werden mit Gott durch Jesus Christus. Das ist nicht alles leicht zu erfassen, weil es so gedrängt ist in Kürze und Fülle. Aber man muss abschnittweise lesen und es lohnt sich. Ich habe bei der Vorbereitung auf heute Morgen wieder viel Neues erkannt in diesem Römerbrief. Der Brief ist auch frei von den unschönen Auseinandersetzungen, die der Apostel Paulus mit manchen Gemeinden da im Osten hatte. Vor allem mit den Korinthern, wo es ja offen Streit gab. Und die Römer kannte er noch nicht. Das ist sicher auch manches fehlgelaufen. Aber er war ganz frei in der Formulierung seines Briefs. Und er ist eine einzige Einladung zum Glauben an Jesus Christus, den Kyrios. Sie wissen ja, dass es Religionen gibt, die auch von Jesus wissen. Da ist er Prophet und ein bisschen weniger noch und so weiter. Aber hier geht es um diesen Titel und um dieses Wesen Jesu, dass er der Kyrios, der Herr der Welt ist. Und das haben die Christen bekennen müssen. In einer glaubensfeindlichen, dekadenten römischen Welt, in der der giftige Wind des Zeitgeistes den kleinen Christengemeinden entgegenblies. Wenn Sie römische Geschichte lesen wollen, lesen Sie mal ein bisschen hinein. Es wird einem schlecht, was da alles gewesen ist. Wie die sich da umgebracht haben, der Reihe nach und dann Leute in Selbstmord getrieben. Also es war kein Vorbild, was Paulus damals in Rom angetroffen hat. Damals regierten die Kaiser Nero, Vespasian, Titus und Domitian, die göttliche Verehrung für sich verlangten und zeitweise die Christen verfolgt haben. Und warum jetzt Verfolgung? Weil die Christen dem Kaiser die göttliche Verehrung nicht bringen konnten. Kyrios Kaisar hat er verlangt, der Römer. Das sollten sie bekennen und Weihrauch opfern und vor den Standbildern des Kaisers dieses Bekenntnis sprechen. Und das konnten die Christen nicht. Warum konnten sie es nicht? Das wissen sie alle. Wir haben 10 Gebote und das erste sagt es deutlich. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das erste Gebot hat es ihnen verwehrt. Und es galt, die Gebote galten für die Christen mehr als die kaiserlichen Gesetze. Und Nero und Domitian haben furchtbar gewütet gegen die Christen. Gewiss gab es auch Kaiser, die Großes leisteten, wie Augustus oder Cäsar und später Konstantin. Ein offenkundiger Gegensatz ist hier zu finden. Hier die kleine Christengemeinde und dort der heidnische, grausame Staat, der die treuesten Bürger verachtete und verfolgte. Wie ergeht es uns heute Morgen, liebe Gemeinde? Wir werden nicht verfolgt, können uns ungestört zum Gottesdienst treffen, werden vielleicht da und dort ausgelacht, ein wenig belächelt oder auch verspottet. Doch wir haben auch den Zeitgeist gegen uns und müssen heute vielfach die Verachtung der 10 Gebote ertragen. Ach, was ist das für ein Jammer, wenn man die 10 Gebote annimmt und da merkt, da und dort, überall werden sie ausgehöhlt. Und das Bekenntnis zu Jesus Christus, das fußt auf den 10 Geboten. Wir können nur beten, Herr Jesus, greif ein, öffne den Menschen die Augen, führe sie zur Umkehr und, Herr Jesus, komme bald wieder. Ohne die Bindung an Jesus Christus und an sein Wort werden wir in dieser turbulenten Zeit nicht durchkommen, auch nicht ans ewige Ziel. Jesus will uns dabei helfen. Das Neue Testament zeigt uns den Weg. Nun versuche ich Ihnen die Gliederung des Römerbriefs ein wenig nahe zu bringen, aber die Zeit reicht nicht, um das alles auszuführen. Bitte denken Sie nicht, es ist nicht wichtig, was jetzt kommt, sondern wenn man das Anliegen des Paulus erkannt hat, wird man den Römerbrief schnell lieben lernen. Gewiss sind viele theologische Briefbegriffe und der Rückgriff aufs Alte Testament schwer zu begreifen. Die Jesusgeschichten, von denen wir im letzten Jahr in der Predigtreihe ja so viele gehört haben, sind leichter zu verstehen, obwohl die Passion kann man im Grunde auch nicht verstehen, warum Gott das von seinem Sohn verlangte. Aber es ist zu unserem Heil und wir müssen es so annehmen, wie es ist. Aber wir haben ja zur Erläuterung immer jeden Sonntag auch das Evangelium. Ich werde nicht müde, das zu betonen, dass der eine Abschnitt den anderen mit auslegt und mithilft, dass wir es verstehen. Und wenn Sie anfangen, die Bibel zu lesen, lesen Sie bitte zuerst Jesus-Geschichten und dann die schwierigen Teile in den Briefen. Schwerpunkt ist heute das Wort Barmherzigkeit. Man kann nicht alle Begriffe jetzt heute Morgen auslegen. Im Predigtext steckt viel mehr, als ich in ein paar Minuten sagen kann. Aber da wird jetzt Pfarrer Schahn an den nächsten Sonntagen weitermachen. Der Römerbrief hat 3 Teile. Der erste Teil, Kapitel 1 bis 3, da geht es darum, dass Heiden und Menschen, die nicht an Jesus glauben, unter dem Zorn Gottes stehen und verloren sind. Und hier werden auch die Verirrungen der damaligen Zeit aufgezählt. Lesen Sie mal Römer 1, was da steht, wie die Menschen damals gelebt haben. Nicht alle, aber die Meinungsmacher waren. Zweiter Teil, Kapitel 3 bis 8, ist eigentlich das Herzstück des Römerbriefs. Kapitel 3, wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird vor Gott, ohne die Werke des Gesetzes, allein durch den Glauben. Da erscheinen diese mehrfachen allein durch den Glauben, allein durchs Wort Gottes, allein durch den Heiligen Geist und was man alles mit allein verbinden kann. Das finden wir im Römerbrief. Und darüber wurde Paulus froh und der Römerbrief Kapitel 8 ist ein einziges Gotteslob. Da kennen Sie auch diese Verse. So gibt es keine Verdammnis über die, die in Christus Jesus sind. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wenn Sie das Leben des Apostels Paulus ein wenig kennen, als er das schrieb, hat er schon manches hinter sich. An Nöten, an Verfolgung, an Entbehrung, Gefängnisaufenthalt, ausgepeitscht werden. Einmal so schlimm, dass sie meinten, er wäre jetzt tot. Und dann darf er durch Gottes Gnade aufstehen und die Stadt verlassen. Sie können es in der Apostelgeschichte nachlesen, was dieser Mann erlitten hat. Und nun sagt er so ein frohmachendes Wort. Das Thema der neue Gottesdienst steht im dritten Teil des Römerbriefs in Kapitel 12. Und das gehört dann zum Ende, Kapitel 12 bis 15. Da geht es dann auch um das Verhältnis von Staat und Christenheit. Das Hohelied der Liebe, Römer 13, Römer 14, das spricht davon, wie schwache Gemeindeglieder mit hineingenommen sind in die Gemeinde. Und Kapitel 15 noch einmal ein feiner Aufruf: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Die Jahreslosung vom letzten Jahr. Es gibt aber diese Hilfe zur Auslegung aus dem Lied, das wir angefangen haben zu singen. Und das ist ja jedem zugänglich, der zu Hause ein Gesangbuch hat, oder Sie würden hier eins ausleihen und wieder mit herbringen. Und schauen Sie es noch einmal an. Unser Lied 341, wir haben 4 Strophen da gesungen. Vielleicht schlagen wir es gerade noch einmal auf und schauen mal, was die einzelnen Strophen uns gesagt haben. Strophe 1, die ganze Freude über die Erlösung spricht hier durch. Nun freut euch, lieben Christengemeinden, diese fröhliche Melodie, die Luther geschaffen hat. Luther war ja sehr musikalisch, hat selbst gedichtet und komponiert. Bedenken wir 1523, was war da los bei Luther? Er war vom Papst mit dem Kirchenbann belegt, exkommuniziert, das heißt rausgeworfen aus der katholischen Kirche. Ausgestoßen, vom Kaiser mit der Reichsacht bestraft, das heißt, jeder durfte ihn töten, als Verbrecher war er hingestellt und wer ihn tötete, wurde nicht einmal dafür bestraft. Und dennoch resigniert Luther nicht, sondern singt sein Glaubenslied. Die Strophen 2 und 3 fassen den ersten Teil des Römerbriefs zusammen, die Not der Sünde, von der ich schon sprach. Und hier stehen auch im Hintergrund die Kämpfe Luthers im Kloster, wo er mit dem Teufel gerungen hat, die vielen Anfechtungen erleiden musste. Dies findet man im Römerbrief am Anfang. Dann die Strophen 4 bis 8 in unserem Gesangbuch beschreiben die Erlösung. Gott erbarmt sich über die gefallene Welt, als Jesus auf unsere Erde kam und uns rettete. Und wenn wir so wollen, Strophen 5 und 6 sind eigentlich auch Weihnachtsstrophen, denn mit der Krippe beginnt bereits die Passion. Es gibt Bilder, wo man bewusst die Krippe und dahinter das Kreuz gemalt hat, um deutlich zu machen, der Weg zum Kreuz beginnt an der Krippe. Erniedrigung, leiden müssen. Wer von uns ist in eine Krippe zur Welt gekommen? Wohl keiner. Das hat unser Herr und Heiland auf sich genommen. Die Strophe 6 ist eigentlich eine Weihnachtsstrophe. Die wollen wir jetzt singen. Die Orgel wird uns dabei helfen.
Gehorsam ward, er kam zu mir auf Erden, von einer Jungfrau rein und sagt, er sollt mein Bruder werden. Gar heimlich führt er sein Gewalt, er ging in meiner armen Gestalt. Den Teufel wollt er verhangen.
Strophe 7, eine persönliche Zusage, du Mensch bist nicht allein. Und im Hintergrund dieser Aussage kann man eben Römer 8 nehmen oder auch Matthäus 4, Matthäus 28, Vers 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende, spricht Christus. Strophe 8, eine reine Passionsstrophe, der Erlösungstod Jesu rettet uns. Und in Strophe 9 wird das alles zusammengesehen, die Auferstehung, die Himmelfahrt, Pfingsten mit Ausgießung des Heiligen Geistes. Es ist hier erwähnt. Und dann schließt Luther mit der 10. Strophe. Das ist eine besondere Strophe. Hier wird der Dienstauftrag der Christen, der Dienstauftrag zur Mission zusammengefasst. Und hier spricht Jesus selbst, er spricht auch uns heute Morgen an. Jesus sagt, was ich getan habe und gelehrt, das sollst du tun und lehren. damit das Reich Gottes wird gemehrt zu loben seinen Ehren. Und hüt dich vor der Menschen Satz, davon verdirbt der edle Schatz. Das lass ich dir zur Letzte. Keine Angst vor dem alten Deutsch von Luther, man versteht's immer noch. Menschensatz, da ist gemeint, sind die ihr Lehren gemeint der damaligen Zeit, der Ablasshandel zum Beispiel. Und das ist ein Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Unser Thema, das neue Glaubensleben, der neue Gottesdienst, vollzieht sich als ein Gottesdienst in einem Ja zum Wort Gottes und einem Nein zu den Ansprüchen des Zeitgeistes. Und liebe Gemeinde, nun möchte ich ein wenig das Wort Barmherzigkeit auslegen. Barmherzigkeit ist vielfach beschrieben im Alten Testament. In vielen Kapiteln können wir nicht alle jetzt nachschauen, aber einen Teil im Alten Testament möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Psalm 103, da ist die Barmherzigkeit Gottes auch erwähnt. Der beginnt ja bekanntermaßen so: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, sein heiliger Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und im Vers 8, das mussten die Konfirmanden hier immer lernen, da heißt es dann: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. So ist unser Gott. So viel zum Alten. Nun kurz zum Neuen Testament. Da ist die Barmherzigkeit Gottes zur Tat geworden in Jesus Christus. Christ, der Retter, ist da. So hat man es an Weihnachten vielfach gesungen. Und wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir einfach die Gleichnisse Jesu hernehmen. Das Reich Gottes ist wie, sagt Jesus da oft. Und lesen Sie einmal Lukas 15 unter der Frage: Wie ist Gott? Was tut er? Dann lesen Sie es mit ganz anderen Augen. Da redet ja Jesus eindrücklich in den Gleichnissen von dem Verlorenen, vom verlorenen Schaf, verlorenen Groschen, verlorenen Sohn, eindrücklich von der Liebe Gottes. Der Vater in dem Gleichnis, verlorener Sohn, ist Gott, der dem heimkehrenden Sohn oder der Tochter entgegenläuft. Das Wort, das hier steht, kann sowohl Sohn als auch Tochter heißen. Und sie in die Arme schließt. Und nun hat man gefragt, ja, wo bleibt Jesus? Gut, der Vater ist erwähnt und wir Menschen in den Verlorenen. Und hat ein Ausleger eine gute Antwort gefunden. Er sagte: Jesus Christus ist gleichsam das Herauslaufen des Vaters aus dem Haus, dem Verlorenen entgegen und ihn in die Arme zu schließen. Wie gut, dass Jesus kam und die Barmherzigkeit Gottes vorlebte bis zum Tod am Kreuz. Und eine Begebenheit zum Wort Barmherzigkeit aus der Kirchengeschichte möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. In der Kirchengeschichte kann man sehr viel lernen. Einmal, wie man es machen sollte, und einmal, wie man es nicht machen sollte. Das auf jeden Fall. Unsere Vorfahren, die im Osten wohnten und dann weiter nach Westen gedrängt wurden, die ostgermanischen Stämme, wurden von den Goten missioniert. Sie haben sicher mal von West- und Ostgoten gehört. Die waren von den Hunnen vertrieben worden, da sieht man auch wieder Zusammenhänge. Die Vertreibung durch die Hunnen, die von weiter Osten, von China herkamen, hat bewirkt, dass die Goten zum christlichen Glauben fanden. Da haben sie nämlich im griechischen Bereich die Missionare entdeckt. Die Goten waren also unter Bischof Wulfila Christen geworden. Und nun haben die selber Missionare ausgesandt und fanden bei den Germanen Zugang. Sie haben sie angehört wenigstens. Aber nun passiert Folgendes. Die Goten, die Missionare, haben bei den Germanen kein Wort gefunden für das Wort Barmherzigkeit in der Bibel. Sie haben nur das Gegenteilwort gefunden, was nicht barmherzig ist. Und zwar hieß das Wort bei den Germanen Arman. das heißt arm machen, berauben. Und haben die Missionare gemerkt, vielleicht können wir über dieses Wort, wenn wir das anders formulieren, Zugang finden. Barmherzigkeit war also noch unbekannt, sondern nur das Gegenteil. Wenn wir heute in die Gegend schauen, in die Welt schauen, merken wir, Barmherzigkeit ist heute auch bei vielen Staaten und Regierungen unbekannt. Und so verwandelten die Missionare den negativen Sinn des Wortes durch eine Vorsilbe ab. Sie haben AB, also ab, davor gesetzt, dann entstand aus Arman, Abarman, von Armut befreien. Und dann entstand daraus das Wort Erbarmen, Barmherzigkeit. Das heißt ganz und gar von der Armut befreien. Im Griechischen kann man was Ähnliches machen, wenn man das Wort ins Gegenteil kehren will. Das kennen Sie alle. Theos heißt Gott im Griechischen. Atheos, nur das A davor setzen, Alpha, heißt gottlos. Daher kommt das Wort Atheismus. Abarman, erbarmen, ganz von Armut befreien. Welch feine Auslegung für unser Wort, Barmherzigkeit. Wie gut, dass das Evangelium von Jesus Christus durch die Missionare zum Glauben, zu den Germanen kam, damit sie zum Glauben finden konnten. Sonst hätten sie den trostlosen Götterhimmel von dem Wodan und der Freia und dem Tor noch lange gehabt. Doch der barmherzige Gott sucht auch barmherzige Menschen und er gibt ihnen auch heute Aufgaben, Dienstaufträge, jedem an seinem Platz. Die Frage für Christen muss aber dies sein: Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und nicht die heute so oft gestellte Frage: Wie lebt die Mehrzahl? Und was ist in? Was ist modern? Es geht nicht um die modernen Dinge, die brauche ich ja selbst. Wir haben auch einen Computer und noch ein ziemlich neues Auto. Das sollten wir alle benutzen. Aber es kommt auf die Haltung an. Gehört es mir, dass ich es benutze? Oder gehöre ich ihm und es dirigiert mich? Das ist damit gemeint. Und ich hatte einmal Verbindung zu dem Dekan Walter Lach, ein württembergisches Urgestein in Tübingen. Der war mal hier bei uns, hat einen Vortrag gehalten in Ispringen und erzählte mir, wissen Sie, ich habe von meiner Mutter was Wichtiges gelernt zu dem Wort modern. Walter, sagte sie, pass auf, modern und modern sind dieselben Buchstaben. Den Vers 2, unserem Predigtext, kann man auch so übertragen. Passt euch nicht dieser Welt an, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist, ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Statt verwandeln kann man auch sagen, umprägen lassen. Paulus hat das erlebt. Angefangen hat sein Christsein vor Damaskus, wo Jesus in sein Leben trat und ihn gestoppt hat. Heute ist es auch nötig, dass wir eine bewusste Hinwendung zu Jesus vollziehen, dass wir eine persönliche Verbindung haben. Mit wem ich persönlich verbunden bin, mit dem rede ich. Und wir dürfen mit Jesus reden jeden Tag und müssen es auch, sonst kommen wir nicht durch. Wir brauchen das Gebet. Und die Bitte um den Heiligen Geist, Herr, führe du uns durch deinen Geist. Ferner ruft Paulus im Vers 3 zur Besonnenheit und Demut auf. Und Jesus hat uns im Doppelgebot der Liebe, Matthäus 22, wo es heißt, wir sollen Gott lieben und den Nächsten lieben, gesagt, was wir tun sollen. Das kann manchmal anstrengend sein, den Nächsten lieben. Doch wird es, wenn Jesus Gnade schenkt, ein Zeugnis in Wort und Tat werden. Ein Beispiel zum Schluss Aber zuvor muss ich doch noch die Verbindung zur Taufe Jesu herstellen. Das fiel mir vorhin auf. Das habe ich nicht hier im Konzept. Aber mir fiel dann etwas ein, was man dazu sagen müsste. Die Taufe Jesu, wenn Sie sie kennen, lesen Sie es mal nach. Matthäus 3 ist hier abgedruckt. Bedeutet für uns das Ja Gottes zu seinem Sohn und umgekehrt das Ja Jesu zu seinem Vater. Er war dem Vater gehorsam. Und im Römerbrief kommt ja auch die Taufe in meinem Vorkapitel 6, kann man es nachlesen, die Bedeutung der Taufe für uns. Und deshalb gehört das zusammen, das Evangelium, das uns das nahe bringt. Hier ist Jesus getauft worden, Gott hat sich zu ihm bekannt, die Stimme aus dem Himmel war zu hören. Und dann hat Jesus angefangen zu predigen. Nun das Beispiel zum Schluss vom Dienst am Nächsten, der in vielfältiger Form geschehen kann. Manchmal muss man sehr viel Mut dazu aufbringen. Es ist passiert nicht weit von uns, ein bisschen weiter westlich. Ein schwerverletzter Motorradfahrer kommt ins Krankenhaus. Er wird wegen der langen Genesungszeit mürrisch und ungeduldig. Die Krankenschwester, die ihn mit viel Mühe und Geduld pflegt, trägt einen kleinen Anstecker mit der Aufschrift »Jesus lebt«. Das ärgert diesen Patienten, der vom Glauben nichts wissen wollte. Er äußert sich abfällig vor der Schwester über den Glauben. Daraufhin wird diese geduldige Krankenschwester aber energisch, das soll es ja auch geben. Was ich hier als Zeichen trage, Jesus lebt, ist mir inhaltlich das Wichtigste und Heiligste meines Lebens. Das lasse ich mir durch Ihre Beschimpfungen nicht nehmen. In diesem Ton bin ich nicht bereit, mit Ihnen darüber zu reden. Gerne komme ich nach Dienstschluss noch einmal zu Ihnen, um mit Ihnen über den Glauben zu sprechen. Denken Sie bitte bis dahin über den Sinn Ihres Lebens nach. Und was passiert? Passieren auch heute Wunder. Der schwierige Patient geht darauf ein und öffnet sich nach mehreren Gesprächen für Gottes Wort. Er wurde Christ und ließ sich in der Krankenpflege ausbilden, um anderen zu sagen, dass es sich lohnt, Christ zu werden. Liebe Gemeinde, Gottesdienst im Alltag, im mutigen Zeugnis des Wortes, für Jesus Christus, in der mutigen, helfenden Tat der Liebe. Lesen Sie im Römerbrief weiter, Kapitel 12 weiter und andere Kapitel. Es lohnt sich. Gott segne Sie alle. Amen.